Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Peppo Mautner, Günter Machner und Bernhard Jenning. Herzlich willkommen zum Zentralquartett Volume 31. Heute ist der 20.01.2025 und wir beginnen mit einem aktuellen Thema, mit der Fragestellung, nämlich Syrien, Abschiebungen nach Syrien, Fragezeichen. Herzlich willkommen Verena Roschka, die heute hier als Gast ist, und Uschi Liebing und ich werden heute diese Sendung gestalten.
Ja, danke. Vielleicht, um das Thema noch ein kleines bisschen weiter aufzudröseln, es geht tatsächlich nicht nur um Abschiebungen, sondern es geht darum, unmittelbar nach dem Sturz des Assad-Regimes sind die politischen Meldungen sehr, sehr schnell gewesen, die gesagt haben, SyrerInnen sollen nun und können nun zurückgehen nach Syrien, und Österreich setzt Asylverfahren aus und versucht eben, ich sage es jetzt mal ganz salopp, SyrerInnen zu bewegen, freiwillig zurückzukehren. Und jenseits dieser politischen Debatte gibt es aber natürlich einfach eine rechtliche Situation und rechtliche Rahmenbedingungen. Aus diesem Grund, um diese rechtlichen Rahmenbedingungen näher anzuschauen, haben wir heute Verena Roschka eingeladen. Sie ist Juristin und sie leitet die unabhängige Rechtsberatung der Diakonie in Salzburg und ist seit vielen Jahren eigentlich mit genau den rechtlichen Materien vertraut, um die es da geht, im Hintergrund dieser politischen Fragestellungen. Fein, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Vielleicht an dich zum Einstieg die Frage, von wem reden wir denn eigentlich? Wie viele Syrerinnen leben denn mit uns in Österreich? Von wie vielen Personen reden wir?
Also danke für die Einladung. Eine kleine Korrektur, ich bin nicht Juristin, ich bin zwar lang schon in der Rechtsberatung, bin aber eigentlich Sozial- und Kulturanthropologin. Genau, also das möchte ich nur vorweg richtigstellen kurz. Okay. Genaue Zahlen, da bin ich immer sehr schwer, weil ich mehr aus der Praxis komme und mir statt Zahlen und Statistik nicht so gut genau anschaue. Und für mich das jetzt weniger relevant ist als unmittelbar die Einzelfälle, die alle zu uns in die Beratungsstelle kommen mit ihren Anliegen.
Also ich habe im Hinterkopf eine Zahl von 95.000 ungefähr für Österreich, also ungefähr 1% eigentlich Syrerinnen, die in den letzten Jahren ungefähr gekommen sind. Das ist eine Zahl, die Asylkoordination vor einigen Wochen veröffentlicht hat. Also ich vermute dass das...
Kann stimmen. In dieser Größenordnung sind ja 2015, 16 sehr viele Syrer und Syrerinnen gekommen. Genau. Und jetzt ist es laufend auch noch immer die größte Gruppe an Geflüchteten, die nach Österreich kommt, ohne einen Asylantrag zu stellen. Und auch bis jetzt immer sehr gute Bleibewahrscheinlichkeit gehabt haben. Also wo man gesagt hat, das ist sehr aussichtsreich, aufgrund des Syrien-Konflikts kann man niemanden zurückschicken. Und das ist auch nie passiert in den letzten Jahren. Abschiebungen gibt es nicht, gab es nicht. Und ist auch fraglich, wie schnell das jetzt wirklich geht, weil es gibt ja noch keine syrische neue Regierung oder sonst wie. Also das ist
Aber das sind ja eigentlich jetzt ganz verschiedene Fragestellungen,
genau.
Ne?
Genau, also das erste ist jetzt einfach mal dieses Thema, genau, es sind sehr viele Syrer und Syrerinnen da, mit den unterschiedlichsten Aufenthaltstiteln. Also manche sind wirklich noch im laufenden Verfahren, die sind jetzt sehr kurz da, die hoffen noch hier als Flüchtlinge anerkannt zu werden, hier bleiben zu dürfen, und sagen, sie fühlen sich weiterhin nicht sicher in Syrien und können sich nicht vorstellen, zurückzugehen. Dann gibt es diese Leute, die schon länger hier leben, und da gibt es dann eben die einfach im Asylverfahren schon den subsidiären Schutz bekommen haben. Das heißt, aufgrund der Kriegssituation wurde festgestellt, dass man sie nicht zurückschicken darf. Also da geht es um das Non-Refoulement, einfach Folterverbot, unmenschliche Behandlung, die drohen würde bei einer Rückkehr. Das einerseits die kriegerischen Auseinandersetzungen in Syrien, und das andere betrifft aber auch die allgemeine Versorgungslage. Und die ist weiterhin schlecht, weil die viel von der Infrastruktur jetzt zerstört ist, viele Häuser zerstört worden sind. Also das mit dem subsidiären Schutz nehme ich auch an, dass das weiterhin so vorerst so bleiben wird, weil es einfach keine nachhaltig stabile Situation jetzt in Syrien gibt. Es gibt in dem Zusammenhang nur ganz vereinzelt Fälle, wo jetzt versucht wurde, das auch vom BFA, vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, aufzugreifen und auch da Aberkennungsverfahren einzuleiten.
Also seit diesen Äußerungen im
seit dem Sturz von Bashar Assad Anfang Dezember.
Also seither ist schon versucht worden, Aberkennungsverfahren einzuleiten. Mhm.
Also das heißt, also wir wissen von einem, ja? Also vom BFA gibt es, manche schicken schon Briefe an die Syrer und Syrerinnen, dass sie ihren Aufenthaltsstatus neu überprüfen. Also es kommt zu einer neuerlichen Überprüfung, wobei aus unserer Sicht, jetzt von der Diakonie und allgemein, dass generell auch UNHCR sieht, dass jetzt nicht eine nachhaltige, stabile Situation in Syrien, es ist ja nicht jetzt sofort Frieden und es ist auch nicht stabil und es ist nicht nachhaltig und einfach die Infrastruktur und die Versorgungslage sehr schlecht. Also es sind ja sehr viele Leute noch auf humanitäre Unterstützung in Syrien angewiesen. Darum wird dieser subsidiäre Schutz vermutlich noch länger bleiben und da sehen wir jetzt aktuell nicht so eine große Gefahr, aber als für Leute, die jetzt zum Beispiel jetzt als Flüchtlinge anerkannt worden sind, die den Konventionspass haben und aufgrund von der Genfer Flüchtlingskonvention den Flüchtlingsstatus haben. Das heißt, sie sind persönlich verfolgt und haben persönlich eine Verfolgungsgeschichte vorgebracht im Asylverfahren, wo festgestellt wurde, ja, sie werden verfolgt. Und jetzt kommt es zu Aberkennungsverfahren, wo sie sagen, Bashar Assad ist gestürzt worden, also der Präsident ist nicht mehr da, ist geflohen aus dem Land. Sie haben vorgebracht, sie sind vor ihm geflohen, sie sind geflüchtet vor ihrem Präsidenten.
Vor Folter oder
genau,
vor,
weil sie dieses System nicht unterstützt haben. Jetzt ist dieses Regierungssystem nicht mehr da, es ist gestürzt worden, es gibt jetzt andere Kräfte, die im Land aktiv werden sind. Und sagen, jetzt braucht es eine neue Bewertung der Verfolgungssituation. Und die Leute bekommen schon Briefe von eben diesem BFA, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, die für die Prüfung von Asylanträgen zuständig sind. Und das hat schon im Dezember angefangen. Also noch vor Weihnachten sind schon die ersten Briefe an betroffene Syrer und Syrerinnen rausgegangen,
und das
dass
heißt, das
ihr Asylverfahren jetzt noch mal neu geprüft wird, insbesondere betreffend denen, die schon den Flüchtlingsstatus hatten. Also die haben eigentlich geglaubt, es ist alles gut, es ist fix, dass sie hier bleiben dürfen, hier ihre Zukunft aufbauen können. Und auf einmal mit diesem Sturz und auch in den Medien ist es viel kolportiert worden, haben manche auch schon im Briefkasten dann dieses Schreiben gefunden, dass ihr Status neuerlich geprüft wird und sie sollen bitte vorbringen, also manche, in manchen Fällen auch wirklich schon aufgefordert worden sind, Stellungnahmen abzugeben innerhalb von 2 Wochen, was sie nun befürchten bei einer eventuellen Rückkehr nach dem Sturz von Assad.
Und es betrifft also jetzt sowohl Syrerinnen, die noch innerhalb dieses befristeten Konventionsschutzes sind. Der Konventionsschutz wird ja jetzt auch nicht mehr unbefristet ausgestellt, sondern in Wirklichkeit nach ein paar Jahren amtswegig überprüft, wenn ich das richtig weiß.
Genau, offiziell kann man den nach 3 Jahren noch mal prüfen. In der Regel haben sie das nie sehr aktiv gemacht, weil es einfach eh immer sehr überlastet war, die Behörde, und da wenig Zeitspielraum gehabt hat und sie auch nicht so viel oft geändert hat. Aberkennen kann man bis 5 Jahre, ja, wenn man nicht straffällig war, bis zu 5 Jahre nach Zuerkennung.
Gewährung des Schutzes.
Genau. Und dann kann man aber, wenn man dann aberkannt wird und man nicht straffällig ist, über 5 Jahre, bekommt man einen anderen Aufenthaltstitel. Also dann kriegt man einen unbefristeten Aufenthaltstitel,
Aufenthalt
EU, genau, wo man dann auch einfach fix weitgehend ähnliche Rechte hat wie Asylberechtigte und weiter hier leben kann, ohne große Sorgen. Wenn man unter diese 5 Jahre hier ist, dann muss man sich mehr Gedanken machen, was dann der nächste Aufenthaltstitel sein wird. Also da wird dann einfach dieses Prüfverfahren sein. Dann wird man sich eben anschauen, kommt subsidiärer Schutz in Frage, eben wie zuvor eingangs erwähnt, aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzung, der Unsicherheit, der kaputten Infrastruktur, keine ausreichende Versorgung. Kann man vielleicht einen subsidiären Schutz bekommen. Das ist eben nur befristet, zuerst für 1 Jahr und dann wird es immer auf 2 Jahre weiter verlängert. Aber es ist wesentlich unsicherer und man hat auch weniger Zugang zu Sozialleistungen und Unterstützungsleistungen, als wie mit dem, wenn man asylberechtigt ist.
Und ist das dann der Hintergrund? Also kann man sich sozusagen, also jetzt, wenn ich das so höre, dann habe ich so den Eindruck, also es ist ohnehin einmal unrealistisch, dass Menschen tatsächlich, wenn sie das nicht wollen, gezwungen werden, nach Syrien
Hintergrund ist einerseits sicher Politik und in Österreich wahrscheinlich kann man auch Stimmen damit fangen gehen. Mhm. Aber ein ganz anderer Punkt, den man nicht vernachlässigen darf in dieser ganzen Diskussion, ist ja eigentlich der Familiennachzug.
Okay.
Weil ja vorwiegend die Männer nach Österreich, nach Europa kommen, weil es einfach für Frauen und Kinder oder im Familienverband zu gefährlich ist, diese Flucht zu machen. Mhm. Also kommt meistens einer, meistens eben die Männer, zuerst und stellen einen Antrag und hoffen dann, dass sie ihre Familie nachholen können und ebenfalls in Sicherheit bringen können. Mhm. Und jetzt diese Aberkennungsverfahren, die wir beobachtet haben, sind vor allem im Zuge der Familienzusammenführung eingeleitet worden. Das heißt, die sind jetzt erst relativ kurz da, 2-3 Jahre, und wollen jetzt, haben Asylstatus noch nicht so lange und wollen jetzt ihre Frau oder ihre Kinder nachholen. Mhm. Haben da ihre Frau, ihre Verwandten haben dann Anträge bei der österreichischen Botschaft gestellt, dass sie auch einreisen dürfen auf legalen Wege und eben ihnen auch der Flüchtlingsstatus gewährt wird wie den Verwandten hier in Österreich. Also es geht immer nur Kernfamilie. Ja. Und im Zuge dessen sind jetzt dann ein Aberkennungsverfahren eingeleitet worden. Mhm. Und sobald so ein Aberkennungsverfahren eingeleitet wird bei der Person in Österreich, kann sie niemanden mehr nachholen. Mhm. Werden all diese Familienverfahren
gestoppt oder sozusagen?
Nein, es wird leider nicht ausgesetzt, sondern es heißt, okay, es ist ein Aberkennungsverfahren anhängig, daher können wir das Familienverfahren nicht weiterführen. Es gibt dann keine positive Prognose, sondern keine. Und keine Prognoseentscheidung heißt dann eigentlich, es ist negativ und sie lassen die Verwandten nicht einreisen.
Das heißt, dann werden die Familienverfahren eingestellt vor Ort sozusagen und die Familien müssen gegebenenfalls...
Die werden negativ entschieden. Also das heißt wirklich, man kann sie auch nachher nicht wieder aufmachen.
Sie können auch nicht, dann sagen wir mal, wenn ich dann zum Beispiel dann einen subsidiären Schutz bekomme, dann könnte ich ja auch nach ein paar Jahren wieder jemand...
Genau. Das Problem ist jetzt, wenn einfach mal die Aberkennungsverfahren eingeleitet und dann passiert eigentlich nichts, weil man die jetzige Lage nicht ausreichend beurteilen kann. Es gibt keine Länderberichte ausreichend von diversen NGOs oder sonstigen staatsnahen Behörden zu Syrien, wie jetzt die Lage zu bewerten ist. Mhm. Welche Probleme es gibt, welche Risiken. Also es gibt ja normalerweise im Asylverfahren immer einen Haufen Länderberichte von diversen, meistens NGOs, aber auch manchmal
Staatenberichte oder
genau, Staatendoku und so weiter, auf die man sich immer stützt im Asylverfahren für die Entscheidung als Grundlage. Die gibt es jetzt alle nicht. Ja. Es gibt dann so eine Pressemitteilung, viel im Dezember, und es gibt eine ganz kurze Einschätzung auch vom UNHCR, aber selbst der sagt, wir können die Lage jetzt nicht ausreichend beurteilen, in welche Richtung geht es, was ist jetzt die Lage und Situation. Folglich hat auch jetzt das BFA entschieden, die Asylverfahren mehr oder weniger liegen zu lassen und zu warten, was passiert in Syrien, wie entwickelt sich die Lage.
Ja, aber das kann man ja jetzt nun, da könnte man jetzt sagen, okay, jetzt warten wir ein halbes Jahr oder wir warten ein Jahr oder wir warten 2 Jahre. Also ich meine, Prognosen, die sich sozusagen mit dem Wiederaufbau beschäftigen, gehen ja also tatsächlich davon aus, dass ein Staat, der 50 Jahre im Bürgerkrieg war oder fast 50 Jahre im Bürgerkrieg war, dass das einfach enorm lange dauert, bis Institutionen aufgebaut werden, bis eine Verfassung kommt, bis sozusagen die Infrastruktur wieder aufgebaut wird, bis die Wirtschaft sich in irgendeiner Art und Weise erholt, bis es möglich ist, dort.
Na, es wird dauern und man weiß nicht, wie lang, also ob es jetzt wirklich ganz so lang dauert, aber vielleicht bis zum Sommer oder so ist auch schon eine lange Zeit, wo einfach unklar ist, was dort ist. Gibt es dann vielleicht, das ist jetzt so ein bisschen diese Perspektive, vielleicht kann man dann Anfang Sommer vielleicht schon mehr sagen, wie sich die Situation in Syrien entwickelt hat, in welche Richtung es gehen wird, wie wird mit ehemaligen, weiß ich nicht, Regimeunterstützern oder Kritikern umgegangen, wie entwickelt sich da die Situation. Also das ist einfach sehr unklar. Darum sind auch sehr viele einfach überrascht, wie schnell schon diese Aberkennungsverfahren eingeleitet worden sind, ohne dass man eigentlich irgendwas beurteilen kann, weil man einfach nichts weiß und zu wenig Informationen hat. Und da hat man einfach auch, Österreich war da besonders bei den Ersten dabei, in der Europäischen Union mit den Aberkennungsverfahren, einfach mal zu sagen, nein, stopp, wir prüfen jetzt einmal, ob ihr überhaupt noch Flüchtlinge seid, ohne einfach abzuwarten, welche Grundlage dafür rundherum ist. Also sie liegen hängen in der Luft. Es haben dann auch eben viele auch dieses Schreiben bekommen. In Salzburg haben sie meistens noch dazu eine 2-wöchige Stellungnahmefrist. auch nicht ganz verständlich, warum 2 Wochen, wenn es eh so lang unklar bleibt. Und viele andere haben ein Schreiben gekriegt, wo drinnen steht, sie informieren über die Einleitung eines Aberkennungsverfahrens und sie brauchen die Behörde jetzt nicht kontaktieren, so mehr oder weniger. Mhm. Aber ihr Status wird, wird wahrscheinlich aberkannt, bitte kontaktieren Sie uns nicht. Was auch ja etwas unbefriedigend ist. Mit,
also,
ja. Wir planen Ihren Aufenthaltstitel zu entziehen, aber bitte kontaktieren Sie uns nicht.
Ja.
Ist irgendwie auch schwierig, weil ja die Leute extrem verunsichert sind. Was heißt das? Was sind die nächsten Schritte? Was passiert wann? Wie gehe ich jetzt mit dieser neuen Situation um, wenn auf einmal alles wieder unsicher ist? Wenn ich mich gerade gefreut habe, vor einem Jahr oder zwei, wo ich Asyl bekommen habe, meine Zukunft planen zu können.
Es war ja wirklich unglaublich, wie schnell das gegangen ist, weil gefühlt war Assad noch nicht einmal in Moskau. Sind schon die ersten Stimmen gekommen, so und jetzt werden die Verfahren zurückgenommen. Das heißt, viele, ich kenne Leute, die so sagen, das damals eigentlich für reine politische Show hielten und es nicht für möglich gehalten haben, dass es tatsächlich zu Schritten Richtung Aberkennung kommt. Das, was du jetzt erzählst, ist, dass es offensichtlich tatsächlich zu Schritten kommt, die zwar dann
ins Nichts gehen oder ins vorläufige Nichts gehen,
aber doch auch langfristig bezüglich Nachzug zum Beispiel ganz fatale Folgen haben können. Und das heißt aber, wir haben jetzt immerhin noch die Übergangsregierung, die da jetzt schon so handelt. Wir müssen damit rechnen, dass Blau-Schwarz kommt. Da wird es dann sozusagen die Härte, mit der man vorgeht, noch viel heftiger sein können. Wir möchten es nicht uns wünschen, aber wir müssen es befürchten. Und ich habe auch bemerkt, es gibt sehr viel Angst. Also ich habe mit einigen Syrern, die ich kenne, gesprochen und die sind wirklich von heute auf morgen, wie du geschildert hast, auch auf der einen Seite haben sie sich bisher sicher gefühlt und haben gewusst oder geglaubt, sie können sich hier was aufbauen. Und dann kommt von heute auf morgen dieses Bedrohungsbild, weil eigentlich ein Bürgerkrieg, der noch lange nicht zu Ende ist oder sozusagen, wo noch nicht klar ist, wie das ausgeht, jetzt plötzlich zu ein bestimmter Zeitpunkt sozusagen genutzt wird von den politisch Verantwortlichen, hier den Spieß umzudrehen. Wie schätzt du das ein? Welche Chance haben die Leute, sich da irgendwie abzusichern oder was würdest du den Leuten raten?
Also genau, also wir haben das auch gemerkt, gerade im Dezember, wo das groß auf den Zeitungen überall betitelt wurde, dass natürlich die Leute das schon verstanden haben, genau. Asylstopp, Abschiebungen und so weiter. Da war große Verunsicherung und auch teilweise Panik in der Community. Wir haben dann versucht, mit Informationsblättern und allem Möglichen die Community ein bisschen zu beruhigen und da klarzustellen, dass es ein Verfahren braucht. Also man kann das nicht einfach wegnehmen und jemand morgen in den Flieger stecken. Ja. Also wir sind ein Rechtsstaat zum Glück, wo ein Verfahren ist, wo nochmal geprüft wird und dann erst entschieden wird. Also das dauert, ja. Und auch da hat man wieder erste Instanz, zweite Instanz und das wird sich genau angeschaut. Aber natürlich ist da sehr schnell sehr viel Panik gemacht worden und die Leute sind verunsichert worden. Viele haben eben das Asylverfahren schon durchlaufen und sagen, na, jetzt noch einmal. Es war schon erstes Mal mühsam. Ich muss mich an all diese grausligen Dinge wieder erinnern, die mir passiert sind, die ich eigentlich vielleicht hinter mir lassen wollte und nach vorne blicken und eher schauen, wie ich mich hier integrieren kann, welche Ausbildung ich machen kann. Und auf einmal muss ich wieder mehr oder weniger zurück in den Staat bezüglich meines Aufenthaltstitels. Das ist wieder alles unsicher, alles unklar. Genau, man weiß nicht so genau, wie es weitergeht. Die Leute, die halt unter 5 Jahre da sind, sind sicher mehr davon betroffen, als die, die über 5 Jahre schon da sind. Weil wenn man über 5 Jahre da ist, dann hat man einfach die Möglichkeit, leichter auf einen anderen Aufenthaltstitel zu wechseln, unabhängig davon, ob man jetzt im Heimatland verfolgt wird oder nicht. Als die Leute, die sehr kurz da sind oder nur 3, 4 Jahre oder so, die müssen sich wirklich mehr Sorgen machen, weil es einfach unklar ist, was passiert und wie schnell kommen nächste Schritte. Und selbst das wissen wir nicht. Sie haben einmal in manchen Fällen eben diese Aberkennungsverfahren eingeleitet. Aber dann liegt es wieder. Also wir wissen auch nicht, wann eben genau diese neuen Länderinformationen kommen und wie es dann abläuft in kriegen alle eine Einvernahme, bekommen sie nur nochmal Post und Aufforderung zur Stellungnahme neu darzulegen, warum sie jetzt verfolgt werden.
Gibt das sicher eine rechtliche Rahmenbestimmung im Hinblick auf diese Aberkennungsverfahren, wie auch immer, dass die nicht ohne eine persönliche Einvernahme stattfinden dürfen oder dass die innerhalb einer bestimmten Frist sozusagen abgeschlossen werden müssen oder dass es einen Bescheid braucht? Oder, also meine Erfahrung mit österreichischen Behörden ist eigentlich, dass sie sehr stark auch formal gebunden sind an Vorgaben, ne?
In der Regel schon, also aber ein Aberkennungsverfahren kann ich sogar mit einem Aktenvermerk eröffnen und ich kann es auch mit einem Aktenvermerk wieder schließen. Mhm. Also ich müsste die betroffene Person nicht einmal unbedingt informieren über die Aufnahme und über das Wiederschließen, dieses Prüfen eines Aberkennungsverfahrens.
Und also, gibt es die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen für Betroffene?
Also eigentlich erst dann, wenn ich einen Bescheid bekomme, wo wirklich drinsteht, jetzt wird es mir aberkannt. Davor ist es einfach ein Verfahren, das einfach die Behörde entschieden hat, die Lage ist neu zu beurteilen, da machen wir das Verfahren wieder auf. Das heißt, Mich darüber zu beschweren, dass das Verfahren wieder aufgemacht ist, ist schwierig.
Ja, nur um es klar zu machen, habe ich das richtig verstanden. Es ist denkbar, dass nicht nur die ein Schreiben bekommen haben, ein Aberkennungsverfahren laufen haben, sondern auch welche, die nicht einmal darüber Bescheid wissen.
Aber es ist in jedem Fall ein individuelles Verfahren, was auf den individuellen Sachverhalt abstellt und auf den individuellen Verfolgungssachverhalt, auf den individuellen möglichen subsidiären Sachverhalt und dann aber auch noch auf die Integrationssachverhalte hier in Österreich. Hat der oder diejenige eine Arbeit, eine Ausbildung, Familie etc.? Also diese ganzen Verfahrensschritte können auch nicht umgangen werden.
Genau. Aber man kann jetzt, es gibt einige Fälle, aber wir haben noch kein Muster erkannt, aber uns kommt schon vor, dass einfach mal sehr pauschal Aberkennungsverfahren eingeleitet werden, egal welchen Hintergrund die Syrer oder Syrerinnen haben, also vorwiegend weiß ich jetzt von Männern. Also genauso, es trifft genauso kurdische Personen aus Syrien wie Araber aus Syrien, wo man schon sagt, das sind jetzt zwei ganz unterschiedliche Gruppen in dem Sinn von der Sicherheitslage. Gerade wenn man aus den kurdischen Gebieten aus Syrien nochmal kommt, da hat ja eher auch jetzt auch die Gewaltzunahme wieder seit dem Sturz von Assad, wo man überhaupt nicht weiß, wird diese autonome Region der Kurden in Syrien weiterhin bestehen oder nicht, die wahrscheinlich vielleicht noch ganz andere Fluchtgründe haben oder Probleme, wo man nicht sagen kann, dass da jetzt alles sicher ist. Und das ist wirklich die Frage. Viele haben natürlich eine Verfolgung von Assad vorgebracht im Asylverfahren, aber viele haben Assads Verfolgung und noch andere Probleme auch vorgebracht. Eben vielleicht auch, weil sie gesagt haben, sie wollen nicht für die kurdischen Milizen kämpfen oder einfach ganz andere persönliche Gründe noch, was sie erlebt haben und mitbekommen haben. Also das ist jetzt nicht so, dass man das alle in einen Topf werfen kann. Also es hat ja nicht jeder die gleiche Geschichte. Es gibt ähnliche, aber letztendlich ist es doch sehr individuell, die Situation, woher man kommt, aus welcher Region, welche ethnische Zugehörigkeit man hat
und zu welcher verletzlichen Gruppe man gehört. Und wie ist die Situation für die Frauen? Kann man da etwas sagen? Weil ich meine, das ist ja nun eigentlich lange eine sehr patriarchale Gesellschaft. Also der Schutz vor häuslicher Gewalt zum Beispiel ist ja, glaube ich, durchaus steht in Frage. Und ich bin mir nicht im Klaren, wie sich da oder ob sich da etwas verändern wird, ob man da positiv hoffen kann auf eine positive Entwicklung. Oder?
Man weiß ja jetzt, dass die jetzt an die Macht gekommen sind, die HDS eigentlich einen Ursprung vom IS anknüpfen und dementsprechend stellt sich die Frage, welche Ideologie, welche Form der Regierungsbildung und politischen System sie jetzt etablieren wollen und in welche Richtung das geht und wer welche Rechte bekommen wird. Also nur so erste Tendenzen gibt es ja schon, wo dann europäische Vertreterinnen auf einmal nicht die Hand geschüttelt worden ist, weil man halt Frauen keine Hand gibt oder es einfach Vorfälle gegeben hat, weil eine eben auch europäische Vertreterin ohne Kopftuch mit den Machthabern dort verhandelt und ins Gespräch gekommen ist, was eine gewisse Tendenz erahnen lässt. Aber was dann wirklich daraus passiert, ist schwierig und vielleicht wirklich dann eher Experten, Expertinnen fragen, die mehr nochmal auch Innensicht in das syrische System haben und arabisch oder kurdisch sprechen. Also da denke ich mir schon auch, und es wird, es gibt eine Kurzländerinformation aus Dezember von der Staatendoku, von was auch das BFA, die Asylbehörde heranzieht, und da steht schon noch drinnen, es könnte auch sein, dass ein Kalifat errichtet wird. Also das ist schon ein Satz, wo ich mir gedacht habe, okay, dass jetzt alles gut wird, das heißt das jetzt nicht automatisch. Ja? Genau. Also es wird vielleicht, diese Fluchtgründe werden sich vielleicht von den Männern stärker noch zu den Frauen hin verschieben, dass die Frauen vielleicht auf einmal die stärkeren Fluchtgründe haben. Ja. Mhm. Aber vielleicht auch liberal eingestellte Männer, die sagen, nee, okay, ich gehe gar nicht regelmäßig in die Moschee und ich bin nicht streng gläubig. Und die sagen einfach, mit diesem System kann ich nicht.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, mir ist das genau so vorgekommen im Dezember, dass quasi wir haben Menschen im Land, die bildlich gesprochen vor einem brennenden Haus geflohen sind, um nicht zu verbrennen. Dann gibt es sozusagen in manchen Stockwerken ein Brand aus. Aber in Wirklichkeit weiß man nicht, ob das Haus steht, ob nicht andere Dinge einsturzgefährdet sind. Mhm. Das heißt, es ist nicht so, dass die Bedrohungen komplett weg sind. Und da gleich mit dem zu reagieren, ich halte das für zynisch, muss ich offen sagen, dass man mit den Menschen so umgeht. Und ich erkenne keine andere Motivation, als politisches Kleingeld damit zu machen oder Stimmung damit zu machen. Weil schon auch.
Aber das, wenn ich die Verena richtig verstehe, dann wäre meine Fantasie so ein bisschen, dass sich dieses Kleingeld auf unterschiedlichen Ebenen einsammeln lässt, nämlich auf der einen Seite beim Wahlvolk, aber dass auf der anderen Seite natürlich eine Community extrem verunsichert wird und dass also das, was ja Geflüchtete immer sehr belastet, nämlich die Statusunsicherheit, dass das auf einmal zurückkommt und dass du dann wieder in so einer Phase bist, wo du eigentlich gar nicht genau weißt, kann ich jetzt eine Perspektive einschlagen? Kann ich dort bleiben? Ja. Also das ist ja auch was dann im Prinzip für Integrationsbemühungen und all diese Dinge für den Spracherwerb und so weiter, gesellschaftliche Teilhabe, völlig dysfunktional ist, weil das ja für die Motivation auch einfach abträglich ist. Also wenn ich nicht weiß, ob ich bleiben darf und wenn ich auch dann noch das Gefühl vermittelt bekomme, man will mich ja gar nicht und es fehlt sozusagen an Empathie für die Situation, dann ist das nicht sehr, also sicher sehr zuträglich allen Integrationsbemühungen.
Und ich halte es für fatal, dass Österreich da wirklich sozusagen vorangegangen ist auf EU-Ebene und da zu den schnellsten gehört hat, die so reagiert haben. Und wie gesagt, ich glaube, wir müssen damit rechnen, dass das nicht besser wird.
Wie ist es denn, noch einmal zurück zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, es gibt dann noch zwei andere Gruppen, nämlich einerseits einmal diejenigen, die über humanitäre Aufnahmeprogramme gekommen sind. Was ist denn mit denen, die also eigentlich Kontingentflüchtlinge sind oder über diese HAP-Programme gekommen sind und dann zum Beispiel aus Lagern im Libanon, wo sie dann mehrere Jahre gelebt haben. Kann man da was dazu sagen?
Die waren ja die meisten doch 15, 16, ich weiß nicht wie lang. Also die sind doch die meisten, glaube ich, jetzt schon über 5 Jahre auch wieder her. Ja. Also man hat ja schon länger die letzten Jahre keine HAP-Flüchtlinge genommen. Es hat kein direktes Resettlement nach Österreich gegeben. Also da ist es schon stark reduziert worden, dass es da eigentlich sehr, sehr wenig gibt. Es gibt eben die hat es früher oder gerade zum Anfang auch vom Konflikt sehr viel noch gegeben. Also das, ich glaube, dass sie eher nicht betroffen sind, weil sie einfach über 5 Jahre schon hier sind und daher einfach die Wahrscheinlichkeit haben, dass sie einen anderen Aufenthaltsstatus bekommen können, als die kürzer da sind. Mhm. Das heißt aber nicht, dass all diese Leute nicht verunsichert sind. Also wir haben eigentlich auch gerade bei uns in der Beratungsstelle sehr viele sehr gut Integrierte, die schon 6, 7, 8 Jahre oder länger hier in Österreich sind, weil die einfach auch diese politischen Sachen auch nochmal genauer mitverfolgen in den Zeitungen und mitkriegen, was so eine Stimmung gemacht wird in Österreich rundherum. Und wir haben ganz viele, die eigentlich auch jetzt zu uns in die Beratungsstelle kommen und sagen, wie ist das, wie kann ich jetzt Staatsbürgerschaft bekommen? Mhm. Also die vielleicht das nie so die Notwendigkeit oder das langfristiges Ziel einmal gesehen haben, die jetzt gesagt haben, naja, jetzt möchte ich mich aber schon erkundigen und vorbereitet sein, was muss ich denn erfüllen? Habe ich schon die Möglichkeit, sie zu bekommen, wenn ich möchte? Mhm. Das sehen wir schon, dass es eine starke Zunahme gibt, insbesondere aufgrund dieser Verunsicherung. Mhm. Und einfach viele sagen, ja, auch wenn ich schon lange da bin und wahrscheinlich eher nicht betroffen bin, möchte ich auf der sicheren Seite sein und einfach Sicherheit, einfach dieses Gefühl der Sicherheit, wo angekommen zu sein, wo bleiben zu können, ohne sich immer wieder Gedanken machen zu müssen, darf ich bleiben, muss ich damit rechnen, dass es doch wieder mehr entzogen wird. Und bis jetzt war es eigentlich so, dass Asylberechtigte bleiben durften, ja, außer sind wirklich schwer straffällig geworden, aber das sind ja die meisten nicht. Und die meisten sind davon ausgegangen, ja, ich kann jetzt hier in Ruhe mein Leben mehr aufbauen. Und das ist einfach ein Einschnitt, was etwas Neues, dass diese Sicherheit, in der man sich gewogen hat, doch nicht da ist jetzt. Mhm. Über diese Aberkennungsverfahren, die da eingeleitet werden, die natürlich auch auf allen Ebenen dann Probleme bereiten. Also einfach das eine ist eben, ich kann meine Familie nicht nachholen, aber dann gibt es ja auch die hier sind, bekommen Kinder Nachwuchs und müssen für diese Kinder, die Babys, die jetzt hier in Österreich geboren sind, einen Asylantrag stellen, damit sie den gleichen Schutz bekommen wie die Eltern. Also das ist einfach gesetzlich auch so vorgesehen, dass sie dann die Kinder, die hier geboren sind, automatisch den gleichen Schutz wie die Eltern bekommen. Aber auch diese Verfahren scheinen ausgesetzt zu sein. Also wir wissen nicht, ob sie diese weiterführen oder was sie mit in diesen Fällen machen. Und da hängt ja dann viel dran an Sozialleistungen und Unterstützungsleistungen.
Da hängt dann die Krankenversicherung mit dran, da hängt dann die Frage dran.
Die Krankenversicherung werden sie schon bekommen, sobald sie den Asylantrag gestellt haben und die Babys Asylwerberinnen sind. Aber jetzt dann Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld und da geht es dann auch schon wieder um Kinderarmut und solche Sachen. Also da kommen dann ganz andere Themen auch noch auf einmal, wenn dann lang nicht entschieden wird oder das einfach unklar ist, was passiert jetzt mit diesen Fällen?
Weil dann wären sie einfach sozusagen hilfsbedürftige Fremde und würden in die Grundversorgungsleistungen fallen, wenn überhaupt. Und da eben dann es sei denn, es gibt einen Vater, der einen hohen Verdienst hat, dann ist die Hilfsbedürftigkeit nicht gegeben und dann fällt aber die Sozialleistung flach, weil der Asylantrag erstmal nicht bearbeitet wird.
Genau, oder es kann auch sein, eben, dass diese Frau, auch die Syrerin vorher gearbeitet hat, ganz normal in Mutterschutz gegangen ist und sie gedacht hat, jetzt möchte ich auch wie alle anderen Karenz oder Kinderbetreuungsgeld. Und dann heißt, ja, aber dem Baby fehlt jetzt der passende Aufenthaltstitel dafür. Wenn das Kind dann Asylwerber ist und nicht asylberechtigt, fällt das auch auf die Mutter und deren Ansprüche und Leistungen zurück. Also kann sie deswegen keine Familienbeihilfe für das Kind bekommen und kein Kinderbetreuungsgeld vorerst. Ja?
Okay.
Kommt das Kind irgendwann dann doch Asyl, kann sie das rückwirkend, aber dann hat sie ja Monate, die sie vorausstrecken muss Geld sparen oder ausborgen. Mhm. Also einfach auf diese, es sind jetzt nicht einmal die, wo man sagt, ja okay, die immer mit Sozialhilfe und sowas, sondern auch Leute, die einfach damit gerechnet haben, auf das System sich verlassen haben, wenn ich arbeite, dann kriege ich ein Kind, dann kriege ich Kinderbetreuungsgeld. Ja. Dieses System, auch da gibt es auf einmal jetzt Verschiebungen und ist einfach unklar, wie mit diesen Fällen umgegangen wird.
Ja.
Ob die auch so lange liegen bleiben, weil es natürlich auch tragische Schicksale dann sind mit all diesen Teuerungen.
Und gäbe es nicht in solchen Fällen rechtliche Möglichkeiten? Also ich meine, kann man da nicht...
Wenn Sie nur jetzt sagen, einfach nicht entscheiden, dann kann man nach 6 Monaten säumen und sagen, okay, bitte, da wurde nicht entschieden, nachgeborenes Kind. Aber dann ist die Frage, oder ob Sie in dieser Phase ein Aberkennungsverfahren von dieser Ankerperson, eben jetzt Vater oder Mutter, die Asyl bekommen hat, eingeleitet haben. Weil dann sagen sie, okay, wenn da ein Aberkennungsverfahren läuft, dann können wir dem Baby auch kein Asyl zusprechen.
Und dann weiß man jetzt nicht, ob das dieser Zustand dann ein Jahr dauert oder ob, und noch dazu, wenn wir dann eine neue Regierung haben, für die das jetzt nicht die oberste Priorität hat, soziale Sicherheit herzustellen oder Aufenthaltssicherheit für Geflüchtete, da kann dann sein, dass wir einfach eine ganze Menge solche prekäre Lebenssituationen haben.
Das auf jeden Fall. Die Sache ist, dass ob die dann vielleicht die neue Bundesregierung, wie sie sich jetzt hervortut, vielleicht nicht die ist, die schnell und voreilig vielleicht wirklich Bescheide macht und wirklich Aberkennungen auch durchzieht, das weiß man nicht. Ja? Mhm. Ob die es liegen lassen oder sagen, auch wenn weniger Länderinformationen, trauen wir uns schon zu entscheiden, das weiß man nicht, was sich da alles entwickeln wird, wie weit sie, wer neuer Innenminister wird, Innenministerin und wie sich das alles entwickeln wird. Also
Die Lebensperspektive in Afghanistan ja schon als durchaus realistische Lebensperspektive angesehen wird, ist es nicht so.
Ist ein Kalifat auch keine Bedrohung.
Genau.
Wie man ja merkt, wie so Bestrebungen jetzt gehen, soll man sie von der Liste der Terrororganisationen herunternehmen, die HTS oder nicht, sagt man, gut, das ist jetzt sicher, und dann hat man eben, kann man auch leichter Leute wieder zurückschicken. Also es ist so ein bisschen, wo Europa nicht so genau weiß, was es eigentlich möchte, steht es voll und ganz hinter den Menschenrechten und sagt nein, oder sagt es, naja, aber bequemer ist es dann doch, wenn man es ein bisschen flexibler handhabt und dann sagt, naja, okay, dann erkennen wir die halt doch an. Dafür können wir ein bisschen was von unseren Problemen wieder abschieben nach Syrien, wo wir überfordert sind, nicht gewusst haben, wie wir damit umgehen. Oder
wenn ich genügend Lehrerinnen haben, um die Kinder zu beschulen oder wie auch immer. Mhm. Und hat Österreich da so ein Alleinstellungsmerkmal in der EU? Also ist dieser Umgang mit den Verfahren, ist das was?
Ich glaube, dass die anderen Länder jetzt schon nach und nach mitziehen. Ich glaube, dass auch Deutschland jetzt schon überlegt hat, aber so genau im Detail habe ich mir das jetzt nicht angeschaut, weil ich mir gedacht habe, mir ist jetzt mal wichtig, unmittelbar, was passiert in Österreich.
Ja.
Genau, wie kann man hier das Bestmögliche für die Betroffenen schaffen? Wie erreicht man die Leute? Kann sie beruhigen, ihnen Unterstützung anbieten und aufklären, wie solche Verfahren ablaufen? Und bis jetzt ist das ja noch völlig unklar. Also diese Abschiebungen, die da groß vorgebracht worden sind, ja, es muss einmal dieses ganze Verfahren ablaufen und dann sieht man. Mhm. Es gibt schon auch Syrer, Syrerinnen in Österreich, die zum Beispiel straffällig waren und diese Duldungskarte haben, ja, die sich vielleicht wirklich mehr Sorgen machen müssen, wann sind Abschiebungen wieder möglich, weil die sind ja nur vorläufig geduldet, weil man gesagt hat, man kann sie nicht zurückschicken in dieses Kriegsgebiet. Aber selbst da sieht man noch wenig Bewegung. Ja? Also mit wem verhandelt man ein Abschiebeabkommen, wohin schickt man sie? Also das dauert, glaube ich, alles noch wesentlich länger, als das jetzt in den Medien dargestellt wurde.
Ja, aber das lang dauern bis dorthin, wo was umgesetzt wird, bedeutet ja nicht, dass die Betroffenen stressfrei bis dorthin sind, sondern im Gegenteil, die Zeit wird immer länger, wo sie eigentlich diesen Drangsalierungen und diesen Unsicherheiten ausgesetzt sind. Und das wirkt ja auf die Leute, das macht ja mit denen was.
Ja.
Und ich muss offen gestehen, ich habe selbst bei der Vorbereitung zu dieser Sendung das in dieser Dimension gar nicht so wahrgenommen, wie du das jetzt schilderst, weil ich bin betroffen, dass das sozusagen so tief hineingeht, ja, mit dem Beispiel der Babys, weil da passiert ja sehr viel im konkreten Leben.
Ja. Und in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und für Menschen mit ganz unterschiedlichen Integrationssachverhalten, sage ich mal, also für Menschen, die ganz unterschiedliche Perspektiven eigentlich haben. Und
wir merken es gar nicht. Also das ist das, was mich gerade so erschreckt, ja, dass wir als Gesellschaft sozusagen das gar nicht so mitbekommen. Das bemerkst du in deiner Arbeit, in deiner Funktion. Aber ich glaube, es wäre wichtig, dass es auch viele Menschen erfahren, welchen Terror sozusagen die Menschen ausgesetzt sind, weil plötzlich den Leuten, die sich mühsam etwas aufbauen wollen, wieder der Boden unter den Füßen weggezogen wird und wieder sozusagen klar ist, okay, du bist nirgendwo sicher auf dieser Welt. Und das ist irgendwie demoralisierend und macht die Leute krank oder schwach oder.
Also sie erleben halt einfach jetzt, weil du Terror gesagt hast, sie erleben halt einfach strukturelle Gewalt.
Genau.
Das ist sozusagen das Problem dann, dass du quasi dann, du, natürlich wird sie hier nicht angegriffen oder mit Waffengewalt, aber sie erleben halt eine Form von struktureller Gewalt, richtig, die über sie hineinbricht und wo sie eigentlich nichts dazu tun können, ja, wo sie sozusagen ausgesetzt sind und ausgeliefert sind. Ja. Das ist, glaube ich, tatsächlich das, was so ein maximales Verunsicherungsmoment erzeugt und Hilflosigkeit. Ne?
Ja.
Da gibt es eben noch einen Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, ist eben dieses Liegenlassen, eben auch bei Leuten, die diesen subsidiären Schutz haben und jetzt sagen, sie möchten den verlängern lassen. Das ist befristet, wie eingangs erwähnt, eben auf ein Jahr oder nachher dann eben auf zwei Jahre. Wenn der jetzt abläuft und sie jetzt im Jänner heute eine Verlängerung stellen, wissen sie nicht, wann darüber entschieden wird. Normalerweise ist zeitnah entschieden worden, der Aufenthalt einfach verlängert worden. Jetzt sagen sie, sie lassen es einfach liegen und entscheiden gar nicht. Und das natürlich ein Rattenschwanz an Probleme mit sich bringt, insbesondere, dass es schon immer wieder Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen gibt, die dann sehr nervös werden. Sie sagen, okay, der Bescheid steht bis zu diesem Datum. Was ist jetzt? Warum gibt es da keinen neuen Bescheid? Warum wurde das nicht verlängert? Warum verzögert sich das alles? Im Gesetz ist zwar festgeschrieben, wenn ich rechtzeitig die Verlängerung stelle, ist bis zur Entscheidung, darf ich weiterhin hier in Österreich bleiben, habe einen freien Zugang zum Arbeitsmarkt und so weiter, darf sogar einen neuen Job annehmen. Aber letztendlich sind dann die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen lieber auf der sicheren Seite. Oder auch wenn man dann eine Wohnung sucht, ein Vermieter, Vermieterin hat halt lieber jemanden mit einem Bescheid, mit einer Entscheidung, da steht drin, dass er noch 2 Jahre bleiben darf, als jemand, wo das gerade abgelaufen ist oder am Ablaufen ist und er sagt, na, ich habe gerade verlängert, wo dann sagen, ja okay, wo ist der Verlängerungsbescheid, wann kommt der, wo ist der? Und wir befürchten schon, dass gerade auch manche Leute dadurch ihren Job vielleicht verlieren, wie wir es auch immer wieder kennen, wenn diese Verlängerungen nicht rechtzeitig der neue Bescheid da ist, gibt es schon immer wieder Unternehmen und Firmen, die diese Leute vorzeitig kündigen, weil sie sagen, es ist ihnen einfach zu heiß, wenn sie da Probleme kriegen mit dem Ausländerbeschäftigungsgesetz und so weiter.
Weil sie es einfach auch nicht einschätzen können oder weil die Situation so komplex ist, weil die rechtlichen Materien so kompliziert sind.
Das heißt, auch das Nicht-Erledigen von solchen Dingen hat seine Auswirkungen.
Genau, hat unmittelbare Auswirkungen und das ist natürlich dann ganz dramatisch, wenn man einen Job hat, wenn man arbeitet. Ja. Ja. Und dann ist es natürlich auch schwieriger, wieder einen neuen Job zu finden, wenn ich jetzt diesen Bescheid eben nicht habe.
Ja, und wenn ich dann einmal eine fristlose Kündigung habe, weil sozusagen der Aufenthaltstitel, also ich kenne zum Beispiel auch jemand aus einem anderen Land, die aber eben wegen des Ablaufens des Aufenthaltstitels, den sie nicht zu verantworten hatte, aber eine fristlose Kündigung bekommen hat und dann aber halt Probleme hat mit dem Arbeitslosengeld, weil das quasi sozusagen als ihr Verschulden angesehen wird und ihr zugerechnet wird. Wenn du jetzt sozusagen einen politischen Wunsch oder eine politische Forderung hättest, was wäre die denn? Also einfach, ich meine jetzt du, nicht als Privatperson, sondern sozusagen in dieser Funktion, in dieser rechtsberatenden Funktion, in Hinblick auf diese Situationen, die du da jetzt so eindrücklich beschrieben hast.
Verschiedenste, also einfach mal generell die Möglichkeit und Ressourcen zu haben, alle in dem Sinn auch bestmöglich aufzuklären und zu beruhigen, was es wirklich ist. Also das ist das, wie denn Entscheidungsträger politisch und sonst wie agieren. Da habe ich jetzt keinen großen Einfluss darauf, aber das wäre schon was, wenn man einfach sagt, okay, diese Leute bestmöglich zu unterstützen und informieren und damit vielleicht auch ein bisschen in dieser Situation zu beruhigen und ihnen ein bisschen Sicherheit wieder zurückzugeben. Und natürlich ist es auch schön, wenn diese Menschen sehen, dass sie Unterstützung aus der Zivilgesellschaft haben, dass sie gesehen werden, dass sie wahrgenommen werden aus ihren Problemen und als Menschen mit ihren Bedürfnissen und ihrer Situation, die natürlich jetzt dann nicht einfach ist. Ja. Und natürlich wäre es schön, wenn es wenig gäbe, die aufgrund dessen eben ihren Job verlieren oder solche Sachen. Also das sind so Themen, die unmittelbar natürlich uns beschäftigen. Und das andere ist natürlich, wie am Anfang schon besprochen ist, eben auch mit diesem Familiennachzug, das ist einfach schwierig. Ja? Also die haben sich lang gefreut, jetzt kurz davor, dass sie im Visum kriegen die Frau und Kinder, dass sie einreisen dürfen und auf einmal heißt es nein, doch nicht. Also das ist einfach ein harter Schlag. Und man muss einfach sagen, und das ist ein sehr kostspieliges Verfahren für diese ganzen Einreiseanträge und Gebühren und Übersetzungen. Das kostet ja auch Geld alles. Das ist ja nicht so, dass das alles gratis ist. Auch schon allein, es ist die Botschaft von in Syrien, nicht wirklich in Syrien, in Damaskus sitzt, sondern derzeit eben im Libanon noch ist. Also auch jede Fahrt dorthin sehr schwierig und mühsam ist.
Und aufwendig.
Genau. Und das auch eigentlich vielleicht auch zeigt, ja, die Botschaft ist ja noch nicht zurück in Damaskus. Also das ist vielleicht auch ein Zeichen, wann wird das passieren, kommt das so schnell oder nicht. Also auch da ist ja das Außenministerium etwas zögerlich und sieht das noch nicht alles so wunderbar vielleicht. Ja. Als wie, wenn man sagt, man schickt schon Leute zurück.
Und jenseits dessen, dass das sozusagen individuell eine sehr belastende Situation ist, ist es ja auch zumindest in der Sozialwissenschaft unumstritten, dass Frauen und also sozusagen das Institut der Heirat und der Familie eigentlich einen zivilisierenden Faktor auf Männer, einen Einfluss auf Männer hat. Ne? Also dass quasi sozusagen solitäre junge Männer eher anfällig sind für alle möglichen unterschiedlichen Konstellationen, weil einfach quasi die soziale Einbindung eine andere ist, wie wenn du sozusagen in einer Verpflichtung bist, für Familie, für Frau etc. unmittelbar zu sorgen und dich da sozusagen auch einzubringen. Also,
ja, vermutlich. Und eben auch diesen Frust, mit dem man dann umgehen muss, genau, wenn man sich hier bemüht hat, genau, eine Arbeit zu finden, die Sprache zu lernen. Genau. Und dann sagt man, und jetzt möchte ich meine Frau holen. Und dann heißt es, nein, aber das geht jetzt nicht. Ja. Oder jetzt wollen wir doch wieder deinen Status wegnehmen. Also das ist schon dieser Frust, und mit dem man halt schauen muss, einen guten Weg, wie man damit umgeht.
Ja. Und ihr habt im Moment als Diakonie Rechtsberatung auch tatsächlich eine Kürzung an Ressourcen hinter euch, wenn ich das richtig weiß oder verfolgt habe.
Genau, aber das war jetzt eher mehr jetzt in Bezug auf, wir hatten eine Landesförderung, wobei es da mehr um Migranten und Migrantinnen gegangen ist, als jetzt um Asylwerber und Asylwerberinnen. Da haben wir sehr Spenden- und Kirchengefördert gemacht, aber eigentlich auch nur eher in dem Bereich, wo es besonders vulnerable war, Personen betroffen hat, weil sonst die BBU ist von der Bundesbetreuungs- und Unterstützungsorganisation, da eine kostenlose Rechtsberatung gibt. Mhm. Und wie gesagt, wir brauchen nichts doppeln, wenn es dort eine andere Einrichtung gibt, die das machen kann. Mhm. Jetzt aber natürlich ist natürlich viele Anfragen. Und einfach auch, genau, auch gerade dieser Wechsel, kann ich jetzt schon einen anderen Aufenthaltstitel kriegen, kann ich aus diesem Asylaufenthaltsschiene in eine Niederlassungsschiene wechseln, also so wie die klassischen Migrantinnen und Migrantinnen, und einfach einen Aufenthaltstitel haben, egal wie sich die Situation in Syrien verändert, ob hier bleiben zu dürfen. Mhm. Und hier haben wir sehr, sehr viele, die gerade aktuell kommen. Und genau, die Landesmittel sind uns komplett gestrichen worden, wie es jetzt generell, genau, wir haben personell reduziert, wir haben Stunden reduziert, wir schauen.
Und der Bedarf steigt.
Der Bedarf ist natürlich da, ja. Es gibt uns trotzdem noch, Gott sei Dank, weiter in kleiner Form. Aber natürlich, ja, wäre es wünschenswert, wenn wir besser gefördert werden und unterstützt worden werden von Stadt, Land oder so. Also,
ja, und auf alle Fälle notwendig, um der Verunsicherung entgegenzuwirken und diesem Gefühl der strukturellen Ausgrenzung einfach etwas entgegenzusetzen. Ja. Ne? Also, ja, ich glaube, soweit zu der rechtlichen Situation. Also vielen Dank. Ich denke, das war jetzt sehr, sehr informativ und hat uns mal einen guten Überblick über die Komplexität auch und die tiefen Auswirkungen geschaffen. Wir haben ja in der kommenden Woche noch einmal einen Gast aus der syrischen Community selbst, eine junge Frau, die Kommunikationswissenschaften hier studiert hat und noch im Masterstudium in Wien ist und auch als Journalistin tätig ist und ein Buch geschrieben hat über die Flüchtlingssituation, die unsichtbaren Kriege, Aljin Hassan. Und sie wird uns voraussichtlich in der kommenden Woche hier als Gesprächspartnerin zur Verfügung stehen. Und genau. Dann werden wir so ein bisschen die Binnenperspektive, aber auch die Binnenperspektive auf die Situation, auf den Wiederaufbau oder hoffentlichen Wiederaufbau in Syrien besprechen können.
Ja, ich möchte dir alles Gute wünschen, Verena, für deine Arbeit, weil ich glaube, wir haben heute gehört, wie wichtig das ist und wie bedroht sie dadurch ist, dass dann unter Umständen noch Kürzungen und sonst was passiert. Also insofern alles Gute für diese Arbeit.
Und große Hochachtung.
Und große Hochachtung, ja. Und ich wünsche, dass das möglichst viele Menschen, vielleicht ist diese Sendung ein kleiner Beitrag dazu, dass viele erfahren, was da eigentlich abläuft und dass ihr da eine ganz wesentliche Arbeit leistet für Menschen, die mitten in unserer Gesellschaft quasi eine Situation erleben müssen, wo es immer enger und enger wird und wo Menschenrechte wirklich tatsächlich in Gefahr sind oder nicht mehr wahrgenommen werden. Und insofern kann ich dir nur alles Gute wünschen.
Danke, danke für die Einladung. Alles Gute.
Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Peppo Mautner, Günter Machner und Bernhard Jenning.